Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei aktuelle Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Nina Bust-Bartels. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. LSD, MDMA, Cannabis, das sind psychoaktive Drogen. Sie verändern die Wahrnehmung und die Emotionen und sie verändern die Plastizität im Gehirn. Bei uns im Hörsaal geht es heute darum, wie die Medizin diese Effekte von psychoaktiven Drogen nutzen will, um psychische Krankheiten zu behandeln.
Der erste Ansatz ist, Sie nehmen eine psychoaktive Substanz und erhöhen, man nennt das dann so Plastizitätsfenster, also Lernfenster oder Fenster, in denen sich Netzwerke oder wie immer man es nennen will, besonders gut verändern. Und in diesem Fenster machen Sie dann eine Psychotherapie. Und diese Psychotherapie wirkt dann besonders gut. Und dadurch haben sie einen besseren Effekt, als wenn sie nur die Psychotherapie machen würden.
Das ist Stefan Röpke, unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie an den Oberberg-Kliniken in Berlin. Außerdem ist er Traumaforscher und er hat an der Charité Berlin mit seinem Team eine Studie zur Wirkung von THC, also dem Stoff in Cannabis, durchgeführt. Da ging es um die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen und Albträumen.
Und hier muss man sagen, in unserer Studie konnten wir finden, dass wir doch eine deutliche Besserung der Albträume erreichen. Wenn sich das bewahrheitet, wäre das ein wichtiger Beitrag, dass das vielleicht doch eine Wirkung und Nutzen bei psychischen Erkrankungen haben könnte.
In seinem Vortrag gibt Stefan Röpke einen Überblick über aktuelle Studien. Es geht um psychedelische Drogen, aber auch um andere Drogen, wie zum Beispiel das Narkosemittel Ketamin. Und Stefan Röpke erklärt, warum die auf den ersten Blick gute Wirkung vielleicht gar nicht an den Substanzen selber liegt.
Wenn Sie Ketamin bekommen, werden Sie das merken. Sie werden merken, dass Sie diese Substanz nehmen. Und eine Kritik ist, dass in vielen Studien die Teilnehmer ja gemerkt haben, was sie da bekommen. Und es ist eine große, große Frage, wie viel von dem, was jetzt als Wirkung verkauft wird, ist eigentlich Placebo-Effekt.
Der Vortrag von Stefan Röpke heißt Aktuelle Forschungsergebnisse. Sind Psychedelika und Cannabinoide wirksam bei der Behandlung psychischer Erkrankungen? Und gehalten hat Stefan Röpke seinen Vortrag am 28. Mai 2026 an der Freien Universität Berlin.
Ja, vielen Dank. Ich will anfangen mit so einem historischen Überblick, also wo kommen diese Stoffe eigentlich her, wie ist unser Bezug, also von uns, meine ich jetzt uns Menschen, zu diesen Substanzen, dann über die Wiederentdeckung, so ein bisschen in der westlichen Welt dieser Substanzen sprechen, auf das LSD eingehen, dann ja als einen tiefen Einschnitt in die ganze Forschung, die UN-Drogenkonvention 68 und danach doch die Renaissance von den psychoaktiven Substanzen. Ich will kurz Ihnen nochmal solche Struktur von solchen Studien darstellen, auch die Probleme der Interpretation, auch wenn Sie jetzt Ergebnisse davon in Zeitungen lesen, dass man die doch vor allem zu diesem Feld dann besser einordnen kann. Neuere Substanzen, die sogenannten Empathogene, MDMA oder auch dissoziativa Ketamin, Esketamin will ich Ihnen vorstellen und auch neuere Psychedelika, das 5-Meo-DMT will ich darauf eingehen, Ihnen die Daten zu vorstellen und dann noch einen Ausblick geben. Es kann sein, bei dem schönen Wetter, dass Sie an einem der Brandenburger Badeseen oder vielleicht auch einem der Berliner Badeseen kürzlich waren. Und wenn Sie an einem dieser Badeseen waren, kann es sein, dass Sie auf eins dieser kleinen wirbellosen Tierchen getreten sind, die Hydra vulgaris. Und warum zeige ich das? Dann sind Sie nämlich auf einen Ihrer fernen Verwandten getreten, so wie Sie immer auf Verwandte treten, wenn Sie auf irgendwelche Tiere treten. Hier ist es 600 Millionen Jahre her, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren hatten mit diesem Wassertierchen. Und warum erwähne ich das hier in dem Kontext? Weil schon bei diesem primitiven Nervennetzwerk, was diese Hydra hat, finden Sie Systeme, auf die die psychoaktiven Substanzen wirken. Sie haben ein rudimentäres Cannabinoidsystem bei diesen Tieren. Sie haben Systeme, auf die Psychedelika wirken, das Serotoninsystem. Die wirken ja vorwiegend auf den 5-HT2A-Rezeptor. Sie haben das NMDA-Glutamat-System bei diesem Tier schon vorhanden. Und jetzt muss man ein bisschen weiter ins Interpretieren gehen, auch die Systeme, verschiedene monaminerge Signalsysteme, wie wir sie dann bei den Empathogenen, dem MDMA, sehen. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass es schon eine ganz lange, enge Beziehung gibt, sowohl zwischen uns Menschen und diesen Substanzen und auch schon unseren Vorfahren und diesen Substanzen. Und wenn man zurückgeht, dann sieht man, dass wir die immer schon, wahrscheinlich kann man wirklich hier das Wort immer schon sagen, genutzt haben, einerseits, was wir heute als Medizin bezeichnen, also irgendwie Leiden reduzieren. Aber wir haben sie auch benutzt, um Leistungsfähigkeit und Funktion zu steigern. Wir sehen auch da gleich das Problem dieser Substanzen. Sie haben hier zum Beispiel die Amphetamine, die wir heute zur Behandlung des ADHS benutzen. Oder Sie haben hier auch das Kokain, was ja ursprünglich auch mal als ein Medikament eingesetzt wurde. Wir verwenden diese Substanzen für soziale und emotionale Verbundenheit. Hier denken Sie an den Alkohol zum Beispiel oder auch an das MDMA und auch zum Bewusstseinsverändern und zur Transzendenz. Und hier kommen zum Beispiel auch die Psychedelika mit ins Spiel. Also das ist etwas, was uns Menschen schon sehr, sehr lange begleitet, diese Substanzen in diesen Indikationen zu verwenden. Und wenn wir diesen Weg jetzt einmal für einige der Substanzen gehen und hier mit dem THC, also einem der über 100 aktiven Substanzen der Cannabispflanze, also einem der über 100 Cannabinoide, die in dieser Pflanze drin sind. Und wer da was schon mal genommen hat, was ja heute legal ist, der wird dann wissen, dass es Veränderungen in der Wahrnehmung macht. Das macht auch sowas wie Entspannung, kann auch die Stimmung verbessern. Aber auch Denkprozesse werden gelockert. Wir haben assoziatives Denken. Wer da diese Gedanken als großartig findet und die mal aufschreibt und nächsten Tag wieder liest, wird überrascht sein, dass die dann meist gar nicht so großartig waren. Wir haben verändertes Zeitempfinden. Und wir haben bei dieser Substanz eine interessante Wirkung, dass die niedrige Dosierung gerade diese eher doch positiven Effekte macht, während die hohen Dosierungen genau das Gegenteil machen. Die machen Paranoia, Angst, Panik. Und diese Substanzen begleiten uns, wie gesagt, schon sehr lange. Hier mal ein Fundort ganz im Westen von China, ja, an der Grenze zum ja, heutigen Tadschikistan. Auch Afghanistan liegt da ganz in der Nähe. Da ist halt ein prähistorischer Friedhof und auf dem hat man Gefäße gefunden, Holzgefäße, in denen Steine drin waren, wo man gesehen hat, dass die früher erhitzt wurden und dass da ein hoher, also Cannabis da drin gefunden wurde mit einem relativ hohen THC-Gehalt. Was darauf hindeutet, dass das schon sozusagen Teil der Kultur war vor 2500 Jahren des Konsums von Cannabinoiden. Und auch bei Herodot finden Sie die Passage über die Skythen. Und wenn sie die Samen, damit ist Cannabis gemeint, auf die glühenden Steine werfen, entsteht ein Dampf so stark, dass kein griechisches Dampfbad ihn übertreffen könnte. Darüber freuen sich die Skythen und schreien laut auf. Also eine psychotrope Wirkung, damals schon beschrieben von dem Volk der Skythen. Das ist so heute der Süden der Ukraine ungefähr lokalisiert. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk ins Amazonasgebiet. Da gibt es eine sehr alte Tradition von dem sogenannten Ayahuasca. Und der wirksame Stoff in dem Ayahuasca ist das Dimethyltryptamin oder DMT einfach abgekürzt genannt. Das ist eine Substanz, die auch aus den Beschreibungen heraus eine Ich-Auflösung, so ein verändertes Selbst- und Raumgefühl, Dimensionen und Realität wird verändert wahrgenommen. Auch so eine emotionale Ergriffenheit wird beschrieben, auch hier ein verändertes Zeitempfinden. Interessant ist, dass die Pflanze, aus der das gewonnen wird, von uns Menschen, wenn wir die jetzt essen würden, dass wir das gar nicht aufnehmen können, weil wir haben im Darm ein Enzym, was dieses DMT direkt abbauen würde. Darum mixt man das mit einer zweiten Pflanze, einem sogenannten Mao-Hämmer, der verhindert dann, dass wir das direkt abbauen und so kommt dann diese Substanz in unseren Körper. Und das hier ist aus dem alten Spiegelartikel mal so eine Fotoserie. So sieht das denn aus, so sah es wahrscheinlich immer schon aus, mit so ein bisschen moderneren eisernen Kochtöpfen. Wird dann so zusammengemischt und dann konsumiert. Sie sehen überall diese Eimer, weil das eine hohe Wirkung zum Erbrechen hat. Und dann da solche ja, Zeremonien schon lange aus den benannten Gründen durchgeführt werden. Eine andere Substanz, die uns auch Menschen schon sehr lange begleitet, wir wandern jetzt etwas nördlich ins mittlere Amerika, heutige Guatemala, das Psilocybin. Auch eine psychedelische Substanz, Veränderung der Wahrnehmung, des Denkens, eine erhöhte Offenheit, auch so eine Ich-Distanzierung, auch so eine spirituelle Erfahrung wird da so als Erlebnis beschrieben. Das ist eine Substanz, die in diesem Pilzen zum Beispiel vorkommt. Die kommen nicht nur dort vor. Ne? Diese Pilze sind auf der Welt weit verbreitet. Auch in Europa haben wir psilocybinhaltige Pilze. Und hier gibt es von 2.000 bis 3.000 Jahre alte Funde, die sogenannten Pilzsteine. Sie kennen vielleicht die Geschichte, dass die spanischen Eroberer damals in das Aztekenreich kamen und die diese Kultur dieser Ingestion der Pilze und damit im Kontakt so einerseits Heilung, aber auch spirituellen Gründe gesehen haben und das dann als Blasphemie verboten haben und dann diese Kultur weitestgehend eingeschlafen ist. Jetzt gehen wir noch ein ganz kleines bisschen höher, sind jetzt in Nordamerika, auch in Kanada an der Grenze. Hier ist das eine Substanz, das Mescalin, auch hier eine Veränderung der Wahrnehmung, des Denkens. Hier wird auch so eine emotionale Wärme beschrieben, auch eine Zeitempfinden, was sich verändert und so ein Verbundenheitsgefühl. Das haben Sie in diesem Kaktus, können Sie auch im Katalog bestellen. Das heißt, Sie können ihn nicht mehr bestellen. Die letzten drei habe ich bestellt, jetzt ist er ausverkauft. Aber in diesem Kaktus ist das Mescalin drin und hier ist so eine Abbildung von so einer Zeremonie, von der dieses Mescalin konsumiert wird. Das ist auch nach der UN-Konvention die erste psychedelische Substanz, die für diese Zwecke auch wieder eine Zulassung bekommen hat. Da haben die dort lebenden Ureinwohner sich dafür eingesetzt und haben das als erste wieder konsumieren dürfen. Jetzt kommt der Kontakt zur westlichen Welt. Ich hatte ja schon gesagt, der erste durch die spanischen Eroberer war im Wesentlichen ein Verbot. Es ist aber durchweg nicht verloren gegangen, dieses Wissen. Man hat immer davon gehört, auch in alten Schriften gelesen, dass es diese Substanzen gab. Und wir kommen jetzt zu der Geschichte, wie eigentlich diese Substanzen ja in der Neuzeit wiedergefunden wurden. Und wenn man da an den Ursprung zurückgeht, dann muss man nach Berlin-Hellersdorf fahren. Und zwar an die Louis-Levin-Straße. Nicht wirklich an die Straße, aber die Straße erinnert an Louis Levin. Und Louis Levin, eine ganz interessante Person, jüdische Familie aus damals polnischsprachigen Russland nach Westpreußen emigriert und dann in den Gründerjahren nach Berlin gekommen, aus sehr armen Verhältnissen, der dann als Chemiker es nie so richtig an die Uni geschafft hat. Sie sehen auch, das ist eine der Veröffentlichungen zum Mescalin. Das war damals diese erste Substanz, mit der man sich beschäftigt hat, sondern aus dem pharmakologischen Privatlaboratorium von Professor Levin in Berlin. Und wo er schon eine Reihe von Forschungen zu Alkaloiden durchgeführt hat, das hat man damals gesehen, dass Pflanzen diese Stoffe herstellen, die dann auch medizinischen Nutzen hatten und da medizinischen Nutzen in dem Mescalin vermutet hat. Hier aus der Schrift die Tatsache, dass es eine Kaktusart gibt, die allgemeine schwere Vergiftungssymptome zu erzeugen imstande ist, habe ich zuerst im Jahr 1888 in diesem Archiv kennengelernt. Es gelang mir damals nur kleine Mengen davon zu bekommen und dann hat er versucht, das zu extrahieren. Das ist ihm letztlich nicht ganz gelungen und anknüpfend daran, Arthur Hefter aus Leipzig ist dann die Person, der es gelungen ist, das Mescalin erstmalig zu isolieren, ne, und den Stoff klar zu benennen, der dann später hier auch an die Universität nach Berlin gewechselt hat. Und das war dann sozusagen der Startschuss für die psychedelischen Substanzen der Neuzeit. Psilocybin hat auch eine ganz interessante Wiedergedeckungsgeschichte. Gordon Wasson, der ja eine russische Kinderärztin geheiratet hat und dann bei einem Spaziergang Pilze von ihr gezeigt bekommen hat und dadurch eine ganze Theorie entwickelt haben über Menschen oder Völker, die sich eher den Pilzen zugeneigt und abgeneigt fühlen und dann auch diese, ja, man kann sagen, so Berichte kannte von dem Pilzrausch durch Psilocybin und dann tatsächlich noch so einen Ort gefunden hat, wo das praktiziert wurde und dann der erste sozusagen jetzt aus der neueren westlichen Zeit, der das konsumiert hat. Und dann damals in einem Artikel im Life-Magazin war das eine Riesengeschichte und das war sozusagen wie so eine Art Explosion von dieser ganzen Start von diesen psychedelischen Substanzen. Und die richtige Revolution sozusagen kam dann durch das LSD. LSD, wissen Sie, ist vom Mutterkorn, ist ein Pilz, ne, der Kornpflanze befällt. Da ist eine ganze Reihe an Substanzen drin. Man hat ja, wie gesagt, in diesen Substanzen versucht, da Stoffe zu isolieren, die dann für verschiedene medizinische Zwecke nutzbar sind. Und darum haben wir heute den Bicycle Day, ne, 19. April ist das, weil das ist der Tag, an dem Albert Hoffmann, Schweizer Pharmakologe, der damals bei Sandoz arbeitete, das erste Mal diese Substanz doch willentlich eingenommen hat und dann unter diesem Einfluss dachte, er muss nach Hause und dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Und jetzt kommt die Firma Sandoz auch noch ins Spiel, die damals unter dem Namen Dylisid das LSD in großen Mengen teilweise kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, sogar aktiv an Psychiater weltweit verschickt hat. Und zwar die Idee war, dass wenn man diese Erfahrung selber macht, könnte man Patienten mit Psychosen, mit Schizophrenien besser verstehen. Das war damals so der Grundgedanke. Wenn man mit den anderen Substanzen es vergleicht, wir haben hier Minimengen, das sind Mikrogrammbereiche, 100 Mikrogramm, das sind so Größenordnungen, die man davon einnimmt. Das andere sind alles Milligramm. Also wir haben hier eine hochpotente Substanz, die diese psychedelischen Effekte auslöst. Und parallel dazu lief dann eine ganze Reihe von wissenschaftlichen klinischen Studien, anfänglich noch als Modellpsychose. Das heißt, die Psychiater haben selber oder Psychotherapeuten selber dieses Medikament genommen, um zu erfahren, wie sich eine Psychose anfühlt und haben schnell gemerkt, das ist doch was anderes. Und dann in der Einsatz bei verschiedenen psychischen Erkrankungen. Es gibt eine ganze Linie von Untersuchungen, Studien zur Alkoholabhängigkeit mit dem LSD, Angst und Depressionen, LSD, teilweise auch Psilocybin, dann Zwangsstörungen, das, was wir heute Neurosen nennen, oder auch die Persönlichkeitsstörung mit dem LSD. Wir haben über 1000 Fallberichte oder Studien vorliegen aus dieser Zeit und es wurden ca. 40.000 Patienten in der Zeit behandelt. In Deutschland ist man einen ganz interessanten Sonderweg gegangen. Hans-Karl Leuner aus Bautzen, später nach Göttingen gegangen, der vorher schon, das werden einige vielleicht von Ihnen noch kennen, das katatyme Bild erleben als so eine Psychotherapie-Methode, der die dann sozusagen weiterentwickelt hat durch LSD und dann eine analytisch fundierte Psychotherapie unter Einwirkung von psychedelischen Substanzen durchgeführt hat, vorrangig LSD, was sich so grundsätzlich von dem unterscheidet, wie die anderen Studien vorgegangen sind. Die anderen Studien haben gesagt, der wirksame Effekt, also der heilende Effekt, ist die Wirkung an sich selber. Also man hat eine Hochdosistherapie und das bringt die Heilung und hat dann nachbereitende Sitzungen psychotherapeutisch, während Hans-Karl Leuner gesagt hat, er gibt eine kleinere, geringere Dosis vom LSD und er macht die Psychotherapie unter der Wirkung von der Substanz, was teilweise Ansätzen entspricht, die wir heute wieder auch in klinischen Studien verwenden. Und dann, das will ich jetzt nicht groß ausbauen, dann folgte, das werden viele von Ihnen ja kennen, der Freizeitgebrauch, die Popkultur, da ist Timothy Leary, der Harvard-Professor, der Psilocybin-Studien in Harvard durchgeführt hat, die dann immer mehr auch, muss man sagen, den wissenschaftlichen Boden verlassen haben. Oder Richard Alpert, sein Kollege, später dann Ramdas, die das sozusagen in die große Öffentlichkeit gebracht haben. Oder es gibt Personen wie Alfred Huppert, ein ehemaliger Alkoholschmuggler, Gefängnisinsasse, der es irgendwie geschafft hat, bei Sandoz riesige Mengen von LSD zu bekommen und das, glaube ich, an die ganze High Society der damaligen Welt verteilt hat. Also hat dann letztlich dazu geführt, dass es die UN-Drogenkonvention gab mit dem Verbot, hauptsächlich gegen das LSD, aber dann für alle Substanzen, sodass viele Substanzen, die eigentlich gar nicht in diesem Maße benutzt wurden, wie das Mescalin zum Beispiel bei den Ureinwohnern in Nordamerika und das Psilocybin, alle mit verboten wurden. Hier ist mal so eine Übersicht, der Anteil der Publikationen in PubMed, das ist so eine medizinische Datenbank, wo man sieht, 68 war der Verbot. Das gab doch Beginn der 50er Jahre eine ganze Menge an Forschungstätigkeit, eine ganze Menge an klinischen Studien für Patienten, was dann relativ abrupt danach abgebrochen ist, sodass die ganze Forschung eingeschlafen ist. So, und da sehen wir doch jetzt seit einigen Jahren eine Veränderung und das ist jetzt sozusagen der zweite Teil, auf den ich jetzt hier im Vortrag eingehen möchte. Und bevor wir uns das genauer anschauen, was da jetzt wie beforscht wird, möchte ich nochmal kurz auf klinische Studien allgemein eingehen. Und das ist jetzt so eine Folie, die ich mehrfach hier verwenden werde in der Art. Sie sehen hier auf der Y-Achse die Symptome, das kann Depression sein, das kann alle möglichen Symptome sein. Und dann haben wir hier einen sogenannten Prä-Post-Vergleich. Also nehmen wir mal an, Sie haben ja Zahnschmerzen, dann haben Sie hier viele Schmerzen, dann nehmen Sie eine Aspirin und dann werden die weniger. Und dann werden Sie sagen, naja, die Aspirin hat den Zahnschmerz weggenommen, das wirkt, das ist gut, ne, das kann man machen. Man muss sagen, die meisten früheren psychedelischen Studien sind genau nach diesem Prinzip gelaufen, ne, dass man Vorher-Nachher-Vergleiche hat und gesehen hat, wird besser, also scheint es doch gut zu sein. Jetzt haben wir da einige Beispiele. Ich habe hier mal eins mitgebracht. Das ist eine alte Technik in der Psychotherapie, ne, so ein sogenanntes Debriefing nach schwer belastenden Ereignissen. Das hat man früher gemacht, dass man diese Technik angewandt hat, weil man den Gedanken hatte, man verhindert, dass Menschen krank werden, die schwere Traumata erleben. Und das ist so ein bisschen die Rationale, die Sie hier sehen, ne? Also man hat hier viele Symptome nach solchen Ereignissen und dann macht man Debriefing und Sie sehen, das wird hier weniger, klingt erstmal alles gut. Wenn man, und das hat man hier in sogenannten doppelblind randomisierten Studien, also in Studien, wo der eine Arm die Intervention bekommen hat, zufällig, und der andere Arm gar nichts bekommen hat, das ist diese Gruppe, dann sehen Sie, dass die überhaupt keine Symptome haben nach 4 Monaten. Na, und heute wissen wir, dass wir durch diese Intervention Patienten massiv geschadet haben. Also wir haben Krankheiten hervorgerufen, die sonst nicht entstanden wären. Ja, und das muss man so ein bisschen im Kopf behalten. Der erste Eindruck von es wirkt ja, kann im Extremfall genau das Gegenteil sein. Das, was ich tue, schadet. Ich gehe jetzt noch mal einen kleinen Schritt weiter. Deshalb, wie eben geschrieben, der sogenannte Placebo-Vergleich. Das ist sozusagen der Standard in wissenschaftlichen Studien. Wenn Sie ein Medikament geben, dann vergleichen Sie das gegen eine Placebo-Bedingung. Placebo heißt eine Tablette oder ein Tropfen oder was auch immer, der genauso aussieht, genauso riecht, genauso schmeckt und im besten Fall überhaupt nicht erkennbar ist, was ist jetzt eigentlich das Medikament, auch Verum genannt, oder was ist Placebo. Und die Wirkung des Medikaments ist der Effekt, der zwischen beiden Gruppen entsteht. Also die Differenz zwischen dem Effekt, den das Medikament hervorruft, und dem Effekt, den das Placebo hervorruft. Das ist das, wovon man ausgeht, dass das die Wirkung des Medikaments ist. Und in einer gut verblindeten Studie ist genau das auch der Fall. Jetzt haben Sie eine Studie, wo man zum Beispiel schmeckt, dass das ja ganz was anderes ist. Ne? Oder wo man irgendwie spürt, das fühlt sich doch ganz anders an, das kann doch gar nicht Placebo sein. Das ist ja zum Beispiel THC oder ein Psychedelikum. Dann wandert von diesem Placebo-Effekt ein Teil hier rüber zu der Wirkung. Den Effekt, den man misst, der wird größer. Es wirkt so, als ob das Medikament sehr wirksam wäre, aber es ist nicht, weil das Medikament wirksam ist, sondern weil von dem Placebo-Effekt ein kleiner Teil rüberrückt zu dem Verum-Effekt. Jetzt haben wir sogar den Nocebo-Effekt. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, ich habe hier eine ganz tolle Tablette, die macht auf jeden Fall Ihre Zahnschmerzen weg und Sie kriegen von mir ein Placebo und sage, das ist ein Placebo, da ist nichts drin, dann werden Sie massiv enttäuscht sein, dass Sie nicht die Tablette kriegen, die Ihre Zahnschmerzen wegmacht. Und dann kann es sogar sein, dass Symptome schlechter werden. Und was Sie dann aber messen, ist wieder diese Differenz. Das heißt, der Nocebo, also der Schaden, der kommt oben auf die Wirkung mit drauf. Es sieht so aus, als ob die Wirkung noch größer wäre. Nicht nur, dass der Placebo-Effekt rüberrutscht, sondern auch die negative Wirkung des Nicht-Medikaments kommt sozusagen oben mit drauf. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir überhaupt keinen Effekt vom Medikament mehr. Das hat sozusagen überhaupt, bringt überhaupt nichts. Es ist ein reines Placebo. Und Sie haben diesen Effekt vom Nocebo. Dann ist der ganze Placebo-Effekt hier drüben. Sie haben keinen Wirkeffekt. Und Sie haben den Nocebo-Effekt, der sich noch mit oben drauf setzt. Das heißt also, Sie denken eine super Besserung. Und alles kommt nur daher, selbst in einer gut gemachten Studie, ne, Sie haben diese Studie, Sie lesen das, eine randomisierte Studie, ein riesiger Effekt. Es kann aber sein, dass es überhaupt keinen Effekt der Substanz gibt. Und ich würde sagen, bis heute ist es noch nicht entschieden, wo wir an dieser Stelle eigentlich mit den psychedelischen Substanzen stehen. Und da gehe ich gleich noch weiter drauf ein. Die zweite Sache ist bei den modernen Anwendungen muss man sich angucken, wie wird die eigentlich gegeben und wozu. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist, Sie nehmen eine psychoaktive Substanz und erhöhen, man nennt das dann so Plastizitätsfenster, also Lernfenster oder Fenster, in denen sich Netzwerke oder wie immer man es nennen will, besonders gut verändern. Und in diesem Fenster machen Sie dann eine Psychotherapie. Und diese Psychotherapie wirkt dann besonders gut und dadurch haben Sie einen besseren Effekt, als wenn Sie nur die Psychotherapie machen würden. Na, das wird sozusagen, das Medikament oder die Substanz wird vorher gegeben, macht einen Effekt und dann können Sie Psychotherapie machen. Hier unten haben Sie das Konzept dieser Hochdosistherapie, das heißt, Sie haben Vorbereitungssitzungen. Sie haben dann eine begleitete psychedelische Erfahrung mit einer Hochdosis und haben dann noch Nachbearbeitung. Und Sie gehen davon aus, dass die Hauptwirkung dadurch entsteht, dass Sie diese psychedelische Erfahrung machen, die therapeutisch begleitet ist. Sozusagen eines der heute am weit verbreitetsten Methoden von diesen Forschungsdesigns. Die dritte Möglichkeit, die man sich heute auch genauer anguckt, ist, dass Sie eine psychotherapeutische Sitzung machen und nach der Sitzung die psychoaktive Substanz nehmen, zum Beispiel im Sinne eines Lernverstärkers. Also Sie gehen in eine Psychotherapie, Sie lernen etwas und wenn sich dieses Wissen konsolidiert, also in Ihrem Gedächtnis abspeichert, dann in dem Moment nehmen Sie eine Substanz, die diesen Effekt nochmal verstärkt und dadurch lernen Sie besonders gut. Das ist die Idee von dieser Art von Gabe. Und dann haben Sie noch als viertes die letzte Variante, dass Sie die psychoaktive Substanz nehmen, die gar nicht begleitet ist von der Psychotherapie. Das ist das, was wir nachher bei den Ketaminbehandlungen, wie sie zumindest heute in der Zulassung sind, sehen werden. Also auch da müssen Sie genau hingucken, psychedelische Therapie oder so weiter, müssen Sie mal genau gucken, was ist da eigentlich gemeint, welche Form dieser verschiedenen Designs wurde hier verwendet. Jetzt zum Ketamin. Es geht jetzt nicht offiziell zu den Psychedelikern, eher zu den Dissoziativa, ein Medikament, was wir eigentlich aus der Anästhesie kennen, was eingesetzt wurde, weil es deutlich weniger Nebenwirkungen hatte als vorhergehende Medikamente, die in der Anästhesie eingesetzt wurden, wo man vor allem gesehen hat, dass so Dissoziationen, das heißt also, man hat so ein Gefühl von Entrücktsein, von Entferntsein, von eigenem Erleben. Es kann auch Veränderungen der Wahrnehmung machen, verändertes Körpergefühl, kann auch so traumartige Erfahrungen machen, aber auch so eine Derealisation, Depersonalisation, nennen wir das, also dass man den Körper und die Umgebung gar nicht mehr so richtig spürt, als Effekt machen. Wir haben zwei Substanzen vom Ketamin, Sie müssen sich das vorstellen wie zwei Hände, rechts und links, die sind eigentlich gleich, nur spiegelbildlich. So ist es auch bei dem Ketamin, das eine wirkt ein bisschen mehr und das andere wirkt ein bisschen weniger. Und diese Substanz, vor allem weil sie in Anästhesie auch eingesetzt war, ist nicht verboten gewesen und konnte eingesetzt werden. Und da gehen wir jetzt nach Russland, ins damalige Leningrad. Jewgeni Krupitsky heißt der Kollege dort, der die Ketamin-psychedelische Therapie entwickelt hat und in den 80ern und frühen 90er Jahren das angewandt hat. Vor allem bei Alkoholabhängigkeit und später bei Opiatabhängigkeit. Und der nächste Weg von dem Ketamin, da sind wir jetzt in den Nullerjahren, ist ein Effekt, den man gesehen hat, als eine zufällige klinische Beobachtung, dass Patienten mit einer Depression die Ketamin bekommen. Und zwar in einer Dosis, die nicht eine Anästhesie hervorruft, sondern die genau darunter ist, dass da die Depression besser wird. Und zwar durch eine einmalige Infusion, also eine einmalige Gabe von Ketamin, hat man gesehen, dass sich die Depression deutlich verbessert. Das ist hier die damals wichtige Arbeit von 2000. Es gab dann viele Folgearbeiten. Sie haben hier immer die Ausprägung der Symptome. Sie haben hier die Zeitachse. Sie haben hier die beiden Behandlungsarme. Das eine ist ein Antidepressivum mit Placebo, das andere ist ein Antidepressivum mit Ketamin. Und ein relativ robuster Befund bei der Depression, dass die besser wird, wenn man Ketamin dazu gibt zu einem Antidepressivum, als wenn man nur mit Placebo behandelt. Und das hat dann erst in den USA zu einer Zulassung geführt von dem Esketamin, also dieser einen Form vom Ketamin, und dann später auch in Europa. Und das ist sozusagen die erste Substanz, die unter diesen neueren psychoaktiven Substanzen zu zählen ist, die eine Indikation für psychische Erkrankungen hat. Das ist das Esketamin, was wir heute verschreiben dürfen als Add-on-Behandlung zur Depression. Allerdings auch hier, ne, wenn Sie Ketamin bekommen, werden Sie das merken. Das ist eine Substanz, die sich fast nicht verblinden lässt. Sie werden merken, dass Sie diese Substanz nehmen. Und eine Kritik ist, dass in vielen Studien die Teilnehmer ja gemerkt haben, was sie da bekommen. Und Sie haben vorhin gesehen, die Verteilung der Placebo-Wirkung, die kann rüberrutschen zum Medikament und einen Scheineffekt machen. Und da gibt es eine ganz interessante Arbeit aus Irland von Kollegen, die haben auch Ketamin gegeben bei Depressionen, allerdings Patienten, die gar nicht sich dafür so interessiert haben für Ketamin. Ne? Die hatten eine schwere Depression und denen hat man gesagt, wir haben hier auch ein Medikament, die kannten das meist gar nicht, sollen wir das mal probieren? Also da hat man erwartet, dass wenig Placebo-Wirkung ist. Die hatten keine große Hoffnung in diese Behandlung, jedenfalls nicht mehr als in irgendwas anderes. Und interessanterweise ist in dieser Arbeit, da sehen Sie keinen Unterschied. Da hat dieses Ketamin keinen Effekt auf die Depression gehabt. Sodass man heute sagen muss, wir können nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ist das wirklich ein Medikament, was hilft bei der Depression oder nicht. MDMA, sogenanntes Empathogen, ne, erhöht Mitgefühl, Verbundenheit, Empathie und auch soziale Offenheit, Kommunikationsfreude, wurde 1912 von Merck erstmalig synthetisiert, also der Firma Merck, da hat man noch gar nicht gewusst, dass es auch so eine psychotrope Wirkung hat und dann später wiederentdeckt von Alexander Schulgin. Wir sind jetzt in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre und dann über den Psychologen und Psychotherapeuten Leo Zeff bei Patienten angewandt. Anfänglich war das auch nicht verboten, man konnte das machen. Und das ist eine Substanz, ich zeichne jetzt nicht die ganze Geschichte dieser Substanz nach, aber wo es eine große Evidenz dafür gab, dass es möglicherweise bei der posttraumatischen Belastungsstörung eine gute Behandlung sein könnte. Und hier sind jetzt zwei Studien, das ist sozusagen eine ganze Kette von Studien. Hier sind die letzten beiden großen Studien, in denen MDMA, assistierte Psychotherapie oder Placebo bei der posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt wurde. Sie müssen sich das so vorstellen, das sind drei Sitzungen, die dauern sehr lange. Ne? Da sind zwei Therapeuten dabei, mehrere Stunden sind dann die Therapeuten bei einem Patienten und unter MDMA wird dann eine spezielle Form von Psychotherapie durchgeführt. Es gab die eine Studie und eine zweite große Nachfolgestudie. Und hier die Ergebnisse von der einen Studie, die anderen sehen identisch aus, dass Sie hier wieder die Schwere der posttraumatischen Belastungsstörung, ne, haben. Und dass Sie sehen, dass hier oben das Blaue ist die Verbesserung unter Psychotherapie und Placebo. Und das hier unten ist die Verbesserung unter Psychotherapie und MDMA. Und wer was sozusagen mit Effektstärken kennt, also die Effektstärke zwischen den Gruppen ist fast eins, ne? Das ist eine sehr, sehr hohe Effektstärke, also ein deutlicher, sehr, sehr deutlicher Effekt. Wir haben ja zwei aktive Behandlungsmethoden. Und 2024 im Sommer wurde versucht, eine Zulassung für diese Behandlung zu erlangen. Dem wurde nicht stattgegeben. Es gibt keine Zulassung heute. In Australien haben wir eine Möglichkeit, das anzuwenden. In den USA keine Zulassung, in Deutschland ist das auch in weiter Ferne, dass es da eine Zulassung gibt, aber es gibt eine ganze Reihe an weiteren Studien. Warum? Ein großes Problem ist immer hier die Verblindung. Wer MDMA nimmt, wird das merken. Das ist nicht zu verkennen, das werden Sie merken, der Therapeut wird es merken. Sie haben ein bisschen kardiale Nebenwirkungen als Möglichkeit. Und die Psychotherapie, die hier verwendet wurde, ist nicht ganz standardisiert. Also ist nicht ganz fassbar, was das eigentlich inhaltlich ist. Da gibt es keine klare vorherige Evaluation dieser Art von Psychotherapie. Psilocybin, ne, aus den Pilzen. Da gibt es eine ganze Reihe an Forschung bei der Depression. Ich habe hier eine Studie mitgebracht, in der hier wieder die Depressionsschwere man sieht. Und hier hat man verschiedene Mengen an Psilocybin gegeben. 1 Milligramm, 10 Milligramm und 25 Milligramm, dass man so eine Art von Verblindung schafft. Ne? Dann spürt man zwar was, aber es ist halt nicht so stark. Und in der Studie konnte man einen deutlichen Effekt zeigen. Das ist was, was sich auch repliziert hat. Das ist hier wieder der Effekt zwischen den beiden Bedingungen. Diese 12-Punkte-Besserung, das ist ein relativ großer, auch klinisch bedeutsamer Effekt von dem Psilocybin. Und dann eine Studie noch hier aus Mannheim und Berlin, die hier auch an der Charité mit durchgeführt wurde, wo man auch verschiedene Dosierungen von Psilocybin gegeben hat, wo man ähnliche Veränderungen sieht wie in den vorher beschriebenen. Allerdings hat man hier sich für einen anderen Endpunkt entschieden. In diesen Studien muss man mal sagen, wann entscheide ich, ist es wirksam oder nicht? Und hier hat man einen Punkt gewählt, den man nicht erreicht hat. Also offiziell ist die Studie negativ, obwohl man die Besserung sieht. Aber die ist nicht ausreichend groß, um die Studie als positiv zu bezeichnen. Sodass wir heute in der Situation sind, dass wir doch einen deutlichen Hinweis haben, dass Psilocybin wirksam ist bei Depressionen, begleitet im therapeutischen Kontext. Aber auch hier ist nicht ganz klar, wie ist das mit dieser Placebo-Wirkung? Wie groß ist die Placebo-Wirkung? Eine andere ganz interessante Studie ist bei Alkoholabhängigkeit. Auch hier Psilocybin, auch hier haben wir eine große Fallzahl, die untersucht wurde, relativ große Fallzahl, fast 100 Personen. Man hat gesehen, dass Psilocybin die Trinktage deutlich verringert. Wir haben 23% Trinktage unter der Vergleichsbedingung und 9,7% in der Psilocybin-Gruppe. Also das ist da vielleicht auch eine Indikation für Psilocybin bei der Alkoholabhängigkeit. DMT, dieses Teil von dem Ayahuasca, ist mit untersucht. Es gibt allerdings wenige Daten, die zeigen, dass es da wenige gute Studien, so muss man es formulieren. Es gibt hier eine Studie, sozusagen die beste, hier geht es wieder auch um Depression. Man sieht, dass eine Einmalgabe, das ist ja der große Vorteil dieser Medikamente, es sind immer Einmalgaben, sie müssen nur einmal oder manche Studien haben zweimal diese Substanz nehmen und haben dann einen langanhaltenden Effekt. Natürlich viel besser, als wenn sie ein Antidepressivum jeden Tag nehmen müssen. Das ist ja auch so der Gedanke dabei, dass man dann mit einer Einmal- oder Zweimalbehandlung einen dauerhaften Effekt schafft. Das wäre natürlich sehr gut, wenn das möglich wäre. Und hier zumindest in der kurzen Zeit findet man eine Verbesserung unter DMT als unter Placebo. Also haben sie einen relativ großen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. LSD hat es heute sehr, sehr schwer, ist sehr in Verruf geraten. War ja auch der Grund für ein Verbot. Traut sich auch keiner so richtig ran, obwohl die Daten vor allem bei Alkoholabhängigkeit relativ gut waren, die alten Daten. Das sollte man, finde ich, dringend sich das nochmal ganz genau angucken. Es gibt eine Untersuchung bei der Depression, wo man zwei verschiedene Dosierungen sich angeschaut hat, niedrig und hochdosiert. Und da gibt es so einen Hinweis, dass nach 19 Wochen die Gabe eine Besserung bringt. Und die letzte Substanz, auch die man als letzte sozusagen identifiziert hat, ursprünglich von japanischen Chemikern schon in den 30er Jahren erstmalig synthetisiert, sogenannte 5-Meo-DMT, wird so als die stärkste psychedelische Substanz beschrieben. Man sagt, das ist eine Ich-Auflösung, also man verliert die Differenz zwischen sich und der Umgebung. Eine sehr starke Wirkung. Der pharmakologische Vorteil ist, die Wirkung tritt sehr schnell ein, innerhalb von wenigen Sekunden, wenn Sie das inhalieren. Und die Wirkung hört sehr schnell auf. Sie haben nur wenige Minuten überhaupt diese Wirkung, so 30 Minuten. Also es wäre, wenn es helfen würde, sehr gut. Es wäre eine kurze Wirkung, Einmalgabe. Und wenn das einen langanhaltenden Effekt hätte, wäre es ein sehr nützliches Medikament. Das kommt hier aus dieser Buffo alvarius Kröte. Das gibt es auch in einigen Pflanzen, aber da in dieser Kröte kommt diese Substanz vor. Und da gibt es jetzt eine Studie, auch mit Beteiligung hier aus Berlin, wo die Substanz gegen Placebo untersucht wurde. Das sind jetzt hier 8 Tage und sie haben hier einen großen Effekt. Aber was sie auch sehen, ist, dass in dieser Studie die Patienten, die Placebo bekommen, sogar schlechter werden. Und vielleicht erinnern Sie sich dran, was ich am Anfang gezeigt habe. Auch hier ist nicht ausgeschlossen, dass es sich rein um einen Placebo-Effekt handeln könnte. Da gibt es mittlerweile Veränderungen an Designs, wie man das rausfinden will. Das sozusagen ist Work in Progress, da wird dran gearbeitet, wie man solche Designs baut, um doch rauszukriegen, ist das jetzt Placebo-Effekt oder ist das wirklich ein Wirksamkeitseffekt. Ja, ist das THC, auf das ich eingehen wollte. Das ist bei vielen psychischen Erkrankungen untersucht. Man muss sagen, es gibt keine guten Studien, es sind viele kleine Studien. Es gibt Studien zu Angsterkrankungen, zur PTSD, zu psychotischen Störungen, Depressionen, Opiatabhängigkeit, Tourette-Syndrom, Schlafstörungen, auch zum Cannabisentzug selber das einzusetzen und auch bei Autismus-Syndrom. Und da gibt es jetzt gerade von paar Wochen erschienen, eine Übersicht, wo man sich das alles nochmal in Ruhe angeguckt hat. Und unterm Strich bleibt, das ist so eine, vielleicht eine kleine Wirkung, so bei Insomnie, Tic, Tourette und bei Autismus-Syndrom haben könnte. Ne? Ganz vorsichtig formuliert, da gibt es so ganz kleine Hinweise, dass es eventuell nützlich sein könnte. Ich hatte ja gesagt, ich stelle Ihnen auch eine unserer Studien vor, die wir hier an der Charité durchgeführt haben, wo wir Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung und schweren Albträumen das THC gegeben haben. Dronabinol ist der pharmakologische Name für THC gegen Placebo. Und hier muss man sagen, in unserer Studie konnten wir finden, dass wir doch eine deutliche Besserung der Albträume erreichen. Wir haben also 58% ansprechen, das heißt also mindestens 50% Besserung. Und wir haben fast 37% Remission, also gar keine Albträume mehr unter dem Medikament, fast 30% Ansprechen in der Placebo-Gruppe und 14,5% Remission in der Placebo-Gruppe, was ein relativ großer Unterschied ist. Ne? Und wenn sich das bewahrheitet, wäre das ein wichtiger Beitrag, dass das vielleicht doch eine Wirkung und Nutzen bei psychischen Erkrankungen haben könnte. Ich hatte Ihnen ja anfangs gesagt, das Problem mit diesem Placebo-Effekt, und da hat mir ein Kollege, Zigetti, hat mir da seine Folie hier zur Verfügung gestellt. Was der mal gemacht hat, ist, der hat mal die Besserung in verblindeten pharmakologischen Studien von klassischen Antidepressivern, also zum Beispiel Serotoninwiederaufnahmehemmer, verglichen mit der Placebo-Wirkung von Psychedelika. Und was Sie hier sehen, ist, dass die Besserung in der Placebo-Bedingung von Psychedelikern, dass die Placebos sich viel weniger verbessern. Also wer Placebo bekommt in Psychedelika-Studien, verbessert sich viel, viel weniger, als wer das in klar verblindeten Studien bekommt. Was ein Hinweis darauf ist, dass es schon einen deutlichen Placebo-Effekt in diesen Studien gibt. Und gleiche Arbeitsgruppe von dem Kollegen hat gerade auch vor wenigen Wochen erschienene Arbeit, wo er sich angeguckt hat, wie ist es denn bei unverblindeten Psychopharmastudien, also wo man weiß, dass man Antidepressivum bekommt, nicht gegen Placebo, und dann findet er, dass der Effekt genau gleich ist wie bei den Psychedelika-Studien. Also so, dass es heißt, die Wirkung ist im Prinzip wie bei den unverblindeten Studien, dass man einen Großteil der Wirkung wirklich als Placebo-Wirkung nehmen kann. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel ist es, würde ich mal Pi mal Daumen sagen, die Hälfte von dem, was als Wirkung dargestellt wird, ist wahrscheinlich eine Placebo-Wirkung. Aber auf der anderen Seite heißt es, es bleibt immer noch die Hälfte übrig. Ja, und das heißt, die sind vielleicht genauso gut wie die jetzt zur Verfügung stehenden Antidepressiva. Ja, und das wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn wir ein Medikament hätten, was Sie einmal nur nehmen müssen oder zweimal. Und genauso wirksam wäre, wie die heute zur Verfügung stehenden Antidepressiva, die Sie ja jeden Tag nehmen müssten. Das ist ein sehr lebendiges Forschungsfeld. Das ist hier so ein Abdruck von der aktuellen Studienlage hier drin. Das Rote ist dann sozusagen die Zulassung, also welche Substanzen sind wirklich zugelassen. Da haben Sie das Esketamin-Nasenspray als einziges. Und die klinischen Studien laufen immer in Phasen. Also 2 ist eine kleine Gruppe an Patienten, 3 ist dann die Zulassungsstudien. Und Sie sehen, sowohl für die Depression gibt es eine ganze Reihe an Psychedelika-Studien, die in dieser Phase 3 drin sind. Sie sehen es hier unten bei der PTSD, Sie sehen es bei der Angsterkrankung und bei der Substanzkonsumstörung, dass es da Studien gibt. Was ich damit sagen will, ist, es ist ein sehr lebendiges Forschungsfeld. Da wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Es ist eine große, große Frage, wie viel von dem, was jetzt als Wirkung verkauft wird, ist eigentlich Placebo-Effekt. Es gibt aber doch Hinweise darauf, dass es doch einen erheblichen Wirkeffekt auch gibt. So, Zusammenfassung, psychoaktive Substanzen werden von den Menschen, von uns, also schon seit Jahrtausenden verwendet. Moderne Studien zeigen Hinweise auf Wirksamkeit. Also ich will jetzt nicht hiermit schließen und sagen, es ist unwirksam. Im Gegenteil, ich würde daraus lesen, es gibt eine Wirkung. Nur wir überschätzen aktuell diese Wirkung wahrscheinlich deutlich. Deshalb ist es sinnvoll, das sich weiter wissenschaftlich anzugucken. Und was wir vielleicht lernen sollten aus den 60er Jahren ist, dass man irgendwie den Umgang damit bei Gesunden in irgendeiner Form, irgendeinen Umgang damit finden sollte. Ne? Das muss irgendwie reguliert sein. Nicht, dass wir das Gleiche nochmal erleben, wie wir das in den 60er Jahren hatten. Damit bedanke ich mich für die Organisation und bei Ihnen möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken.
Das war der Psychiater Stefan Röpke mit seinem Vortrag Aktuelle Forschungsergebnisse. Sind Psychedelika und Cannabinoide wirksam bei der Behandlung psychischer Krankheiten? Gehalten hat Stefan Röpke seinen Vortrag am 28. Mai 2026 im Rahmen der Ringvorlesung Psychische Gesundheit im Fokus. zwischen Forschung, Praxis und gesellschaftlichen Herausforderungen an der Freien Universität Berlin. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und austauschbarer Körper. Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein Paar Schuhe. Genau hier beginnt Hologrammatika, die neue Serie von Deutschlandfunk, basierend auf dem Bestseller von Tom Hillenbrand. Wir befinden uns in London im Jahr 2088. Die Welt ist nach Klimakatastrophen und der zunehmenden Bedrohung durch KI aus dem Gleichgewicht geraten. Gleichzeitig ist technisch mehr möglich als je zuvor. Menschen können ihre Gehirne digitalisieren und in andere Körper hochladen. Und mittendrin Privatdetektiv Galahad Sin. Er bekommt den Auftrag, die vermisste Programmiererin Juliette Perrot zu finden. Doch schnell merkt er, dass dieser Fall größer ist, als er dachte. Die verschwundene Computerexpertin war für die Verschlüsselung digitaler Gehirne zuständig und einem großen Geheimnis auf der Spur. Und Privatdetektiv Sin gerät immer tiefer hinein in ein Netz aus falschen Identitäten und perfekt inszenierten Wirklichkeiten. Was ist echt? Und was ist nur ein Hologramm? Alle neuen Folgen von Hologrammatika findet ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Und den Link dazu auch bei uns in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.